mit der Gewerkschaft Verdi. 48 Streiktage von tausenden Beschäftigten haben aber offenbar gewirkt. Die Einigung in den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Tarifstreit an der Berliner Charité ist beendet. Damit gibt es jetzt nach wochenlangen Streiks eine Einigung. Die Beschäftigten des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Laurenz Thio, RBB Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Seit einer Ausgliederung in das Charité-Tochterunternehmen CFM im Jahr 2005 verdienen sie schlechter als Kolleginnen und Kollegen beim Mutterkonzern.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. In Deutschland sind in diesem Jahr bislang deutlich weniger Asylanträge gestellt worden als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg vorgelegt hat. Insgesamt seien bis Ende Mai knapp 63.000 Anträge gestellt worden, fast die Hälfte weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Im Vergleich der Herkunftsländer seien knapp 22% aller Anträge von Menschen aus Syrien gestellt worden, gefolgt von Menschen aus Afghanistan und der Türkei. Die Lufthansa will ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufnehmen. Als Termin dafür hat die deutsche Fluggesellschaft den 23. Juni genannt. Die Entscheidung beruhe auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse, hieß es. Auch die Tochtergesellschaften wie Eurowings, Austrian und Swiss wollen demnach die israelische Metropole wieder anfliegen, das erfolge aber nach und nach. Die Verbindungen waren Anfang Mai eingestellt worden, nachdem eine Rakete der Houthi-Miliz aus dem Jemen nahe dem Airport von Tel Aviv eingeschlagen war. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Annette Kufner, RBB 24, Landespolitik.
Künftig soll es einen Grenzwert von 3,5% geben. Greifen soll die Regelung ab 1. Januar 2026. Das automatische Verfahren zur Erhöhung der Diäten war Mitte April ausgelaufen. Bisher wurden die Diäten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen, auf rund 9.800 Euro im Monat.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne, im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, dazu stark böiger Südwestwind. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 22 Grad und in Friedrichshagen 21, in Fürstenberg-Havel 16 und in Ruhland 23 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Und auch am Sonntag wechselhaft, dabei etwas kühler. Die Zeit 14.05 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit 2 Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf der A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Finofurt und Lanke ein defekter LKW auf der rechten Spur Richtung Berlin. Und Vorsicht auf der A24, Berlin Richtung Hamburg, zwischen Fährberlin und Neuruppin Süd, Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle, und zwar auf der linken Spur Richtung Hamburg.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Der Bundestag debattiert heute über den Familiennachzug in der Migration, über Mindestlohn, über Klimapolitik. Ein langer, langer Tagesplan. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner leitet die Sitzung. Seit gut 2 Wochen ist sie im Amt. Zu ihren Aufgaben gehört es, für Ausgleich und für Ordnung zu sorgen. Aufgefallen ist sie schon mit ihrem energischen Einschreiten bei Störungen, berichtet Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Julia Klöckners Stil als Bundestagspräsidentin ist, sagen wir, resolut. Ganz gleich, ob Abgeordnete andere verunglimpfen, ein T-Shirt mit einer politischen Aussage darauf tragen, Besucher von der Tribüne dazwischenrufen oder Mitglieder des Hauses zu laut mit anderen schwatzen.
Das ist unparlamentarisch, dafür rüge ich Sie. Dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen, bitte. So, die Debatten werden von hier vorne geführt. Ihren Nachhilfeunterricht können Sie bitte draußen machen, das stört wirklich.
So geht es seit gerade mal 10 Sitzungstagen. Als Nummer 2 im Staat nimmt Julia Klöckner auch internationale Verpflichtungen wahr, hat mehrere Staatschefs getroffen und mit Parlamentspräsidenten anderer Länder gesprochen. Im Bundestag hielt sie eine Gedenkrede und hat natürlich Sitzungen geleitet.
Meine Aufgabe, mein Job, den habe ich ordentlich zu erledigen und vor allen Dingen im Sinne, dass Demokratie sich nicht blamiert und der Deutsche Bundestag, sondern dass wir einladen und Lust auf mehr machen.
Um mehr geht es Klöckner auch in anderer Hinsicht. Um mehr Respekt im Hohen Haus, der sich ihrer Meinung nach nicht nur im Umgang der Abgeordneten miteinander zeigen soll, sondern auch dadurch, dass mindestens 2 Minister auf der Regierungsbank präsent sind. Britta Hasselmann von den Grünen ist dafür.
Da hat die Bundestagspräsidentin meine volle Unterstützung, wenn sie sich dafür stark macht und an die Regierung appelliert. Denn durch Abwesenheit glänzen ist nicht die Aufgabenbeschreibung von Ministern.
Apropos Aufgabenbeschreibung. Bei einer Bundestagspräsidentin gehören erhöhte Social-Media-Aktivitäten bisher nicht unbedingt dazu. Allerdings gilt Klöckner in den letzten Jahren als äußerst rege, was Postings, Clips und Tweets angeht. Zuletzt hat sie einen Post geteilt, in dem Bundeskanzler Merz angeblich eine Fernsehmoderatorin fertig macht. Das löste bei vielen Stirnrunzeln aus. Heidi Reichenegg, kommissarische Fraktionschefin der Linken und deren TikTok-Star, sagt:
Ich finde, gerade als Bundestagspräsidentin sollte sie sich vielleicht mal eine kleine Social-Media-Pause gönnen.
Wenn es um andere geht, legt Julia Klöckner in ihrer Amtsführung als Bundestagspräsidentin aktuell eine gewisse Strenge an den Tag. Kein Wunder. Alle im Präsidium sind neu in ihrer Funktion. Das Parlament ist an den Rändern stärker geworden. Da geht es erst einmal darum, sich Respekt zu verschaffen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, hält sich mit einem Urteil noch zurück.
Ich wünsche ihr alles Gute, der Frau Klöckner. Ich habe den einen oder anderen ordentlichen Eindruck von ihr gewonnen, aber es ist einfach noch zu früh.
Und wenn man Julia Klöckner fragt, wie sie sich auf die Sitzungsleitung unter der Reichstagskuppel vorbereitet, sagt sie:
Ja, das ganze Leben ist Vorbereitung, glaube ich, für so eine Sitzungsleitung.
Dabei herausgekommen ist ein ziemlich resoluter Stil. An den werden die Abgeordneten sich wohl gewöhnen müssen.
Meint Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn. Es wurde nicht der zuvor herbeigeredete heiße Stuhl, auf dem Bundeskanzler Friedrich Merz vor dem Kamin von US-Präsident Donald Trump saß. Eher Friede, Freude, Hotcakes. Gastgeschenke von Merz, freundliche Worte von Trump, der Merz allerdings kein Geschenk etwa in Form von Zollbegrenzungen machte. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio waren Markus Preis und Anna Engelke bei dem launigen Gespräch dabei, umringt von US-Journalisten. Ich habe Anna Engelke vorhin gefragt, konntet ihr unter all diesen Kollegen aus den USA überhaupt mit euren Fragen durchdringen?
Doch, das hat ganz gut geklappt. Also sowohl Markus als auch ich konnten sogar mehrere Fragen stellen. Man muss immer nur sagen, Mr. President, Mr. President, und dann weiterreden und auch versuchen, seinen Augenkontakt zu bekommen. Und dann klappt das.
War es für dich als Frau da besonders schwierig, den Augenkontakt herzustellen und gegen die Platzhirschen durchzudringen?
Also das mit dem Augenkontakt, das ging besser als mit den Stimmen. Weißt du, da sind wir ja immer etwas im Hintertreffen. Aber ich kann auch immer versuchen, Mr. President, also meine Stimme so etwas tiefer zu machen, um da nicht schrill durchzudringen, weil ich glaube, schrille Frauenstimmen, das kommt nicht so gut.
Drumherum, die US-Journalisten, die haben ja nach Elon Musk wohl gefragt und nach Joe Biden. Ging es da eigentlich mehr um die Innenpolitik der USA als um Deutschland?
Es ging viel um Innenpolitik, aber das ist letztendlich auch nichts Ungewöhnliches. Also bei Pressekonferenzen von amerikanischen Präsidenten mit deutschen Bundeskanzlern oder Bundeskanzlerinnen, auch in der Vergangenheit, ist es immer wieder so gewesen, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, für die amerikanischen Kollegen zu innenpolitischen Fragen ihren Präsidenten zu fragen. Also das ist jetzt nicht so eine Donald-Trump-Sache, was eher schon so Donald Trump-like ist, dass das halt alles jetzt im Oval Office stattfindet, dass er der Zeremonienmeister ist und dass das schon seine Donald Trump-Show ist mit ihm im Mittelpunkt. Früher, in einer anderen Zeit vor Donald Trump, da war das dann so, wenn es Pressekonferenz war mit dem amerikanischen Präsidenten und dann den deutschen Kanzler oder Kanzlerin, da hattest du pro Seite zwei Fragen, also die Deutschen konnten zwei Fragen stellen und die Amerikaner konnten zwei Fragen stellen. Und das war alles sehr gesittet. Und es war halt nicht so, weißt du, mit diesem, was wir jetzt machen mussten, so Fragen in Richtung Donald Trump schmeißen.
Wie wirkte dabei Friedrich Merz auf dich? Eher als Sidekick von Trump?
Er war der Gast und ich fand, dass Friedrich Merz durchaus angespannt war. Gerade am Anfang hast du ihm angesehen, dass er nicht wusste, du hast ja gesagt, heißer Stuhl, was ihm da auf seinem goldenen Stuhl so passieren würde. Und ich war jetzt nicht so weit weg, deswegen konnte ich das auch ganz gut sehen und die Anspannung hat auch durchaus länger angehalten. Aber er hatte sich ja offenbar vorgenommen, nur was zu sagen, wenn er auch tatsächlich gefragt wird und ansonsten Donald Trump reden zu lassen. Und ich glaube, das war gar keine schlechte Strategie. Und du hast auch gesehen, dass Donald Trump daran gelegen war, immer wieder auch Kontakt mit Friedrich Merz aufzunehmen. Also bei der zweiten Frage, die ich stellen konnte, da sagte Donald Trump, ich sollte doch dem Bundeskanzler eine Frage stellen. Und ich hatte aber eine Frage für Donald Trump. Und dann habe ich gesagt, nee, ich würde ihm jetzt aber eine Frage stellen. Also er hat immer wieder versucht, natürlich Friedrich Merz auch mit in das Gespräch zu nehmen. Aber kein Zweifel daran lassen, das ist Donald Trumps Oval Office Show.
Aber trotzdem hat er offenbar Friedrich Merz nicht als den kleinen Pascha neben dem großen Präsidenten behandelt.
Nee, das hat er nicht. Also das hatte, auch wenn die beiden saßen, da hatte was mit Augenhöhe zu tun. Also vor allen Dingen an dem einen Punkt, als es um Ukraine und Russland geht. Da hatte Trump dieses Bild gewählt von zwei Kindern, die sich jetzt noch weiter prügeln müssten und die müsste man jetzt auch erstmal lassen. Und damit auch so den Eindruck erweckt, als seien beide gleich schuld. Und da hat Friedrich Merz gesagt, nee, also es ist schon so, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und dass die Ukraine sich verteidigt und dass Russland zivile Ziele in der Ukraine trifft und ins Visier nimmt und Zivilisten tötet und dass die Ukraine in Russland auf militärische Ziele Angriffe fliegt. Also diesen Unterschied hat er gemacht und wenn Donald Trump gewollt hätte, hätte er ihn da auch an der Stelle lang machen können, hat er aber nicht.
Persönliche Eindrücke von Anna Engelke. Über den denkwürdigen Besuch im Weißen Haus erzählen Sie und Markus Preis aus dem ARD-Hauptstadtstudio ausführlich im Podcast Berlin Code, der in Kürze online gehen wird. Ah, glücklich ist, wer vergisst. Dieses Überlebensmotto deutscher Geschichte ist so alt wie erfolgreich. Dem wollen die Golden Gorkys, ein Laienschauspielensemble 60 plus, in ihrem Theaterstück kritisch nachspüren. Und zwar in Form einer Dalli-Dalli-Show, gemeinsam mit dem Entertainer und Holocaust-Überlebenden Hans Rosenthal, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Viele werden sich noch erinnern. Heute Abend feiert das Stück Dalli Dalli im Berliner Maxim Gorki Theater Premiere. Einen Einblick gibt es nachher schon hier in der Kultur um kurz vor drei.
RBB 24 Inforadio Sport.
Deutschland will die Olympischen Sommerspiele. Gleich vier Städte haben ihre Kandidaturen angekündigt. Es kommt Bewegung in das Thema. Die sportliche Realität ist allerdings ernüchternd. Seit Jahren gewinnen deutsche Athleten bei Olympia immer weniger Medaillen. In Paris waren es im Sommer die wenigsten seit der Wiedervereinigung. Ein Grund, die Olympiastützpunkte, bei der die Betreuung der Topathleten eine wichtige Rolle spielt, beklagen mangelnde Unterstützung von der Politik. Per Vorder-Wühlbecke berichtet.
Julie Hölterhoff gehört zu den Top-Judoka in Deutschland. Sie trainiert bis zu 10-mal in der Woche. Der Olympiastützpunkt in München ist dabei eine wichtige Anlaufstelle.
Der Olympiastützpunkt ist total ausschlaggebend für jeden Athleten, würde ich sagen. Also es geht bei der Physiotherapie los. Gerade im Kampfsport sind sehr viele Verletzungen alltäglich. Ich habe direkt einen sehr schnellen Zugang zu Top-Orthopäden. Ich werde sehr schnell operiert, das ist auf jeden Fall essentiell.
In Deutschland gibt es 13 Olympiastützpunkte. Dort werden gut 4000 Bundeskaderathletinnen und Athleten umfassend betreut.
Auch Ernährungsberatung, Sportwissenschaftler, das sind alles Dinge, die einfach zum Leistungssport dazugehören. Dieses Team braucht man einfach, um den Aufgaben gerecht zu werden.
Dieses Team kostet natürlich Geld und die finanziellen Rahmenbedingungen sind begrenzt. Judoka Julie Hölterhoff merkt das an ganz alltäglichen Dingen.
Ich brauche Tape jeden Tag im Judo-Training. Fußgelenke, Finger, das muss einfach getaped werden. Und da haben wir hier schon auch oft Engpässe gehabt, ja, wo es dann hieß, ja, sorry, haben jetzt gerade kein Tape mehr da.
Der Grund ist simpel. Es mangelt an Geld, und zwar an vielen Olympiastützpunkten. Deswegen hat sich die Interessengemeinschaft Olympiastützpunkte gegründet. Einer der Sprecher ist Daniel Müller, Leiter des Olympiastützpunktes Rheinland.
Unsere Aufgabe ist ja, Athletinnen und Athleten so zu unterstützen, dass sie auf Top- und auf Spitzenniveau mit der Weltspitze mithalten können. Und dazu haben wir zu wenig Ressourcen, um ausreichende Quantität und Qualität an Leistung zu erbringen in den Bereichen.
Die Kritik richtet sich an den Bund. Der zahlt rund 25 Millionen Euro für den Betrieb und für die Betreuung der Athleten jedes Jahr. Die internationale Konkurrenz sei mittlerweile häufig besser aufgestellt als die deutschen Teams. Das ist zumindest die Beobachtung der IG Olympiastützpunkte. Gerade wenn es um Physiotherapeuten, Mediziner oder Psychologen geht. Ähnlich sieht das auch Wolfgang Mayer, der Sportvorstand im Deutschen Skiverband. Andere Nationen hätten das OSP-Modell kopiert und weiterentwickelt. In Deutschland dagegen sei das nicht passiert und deshalb sei der Spitzensport hierzulande im internationalen Vergleich abgehängt, sagt Mayer.
Die Flexibilität, Wissenschaft direkt an den Athlet zu bringen, davon sind wir meilenweit weg, weil bei uns einfach immer die finanziellen Ressourcen das Erste sind, die eine Weiterentwicklung hindert. Die Ideen gibt es schon, die Menschen gibt es auch, die das können, aber es gibt nicht die Finanzierung, um das so zu gestalten, wie es die Konkurrenz im Ausland macht.
Laut Koalitionsvertrag wird eine wettbewerbsfähige Struktur der Olympiastützpunkte angestrebt. Ob dann tatsächlich mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, entscheidet sich in den anstehenden Verhandlungen über den Bundeshaushalt.
Per Vorder-Wühlbecke über die Lage der Olympiastützpunkte.
Werbung. Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen. Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort. In Ihrer Apotheke. Morgen ist Tag der Apotheke. Also Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Weil euer Herz für unsere Gesundheit schlägt. Danke, Apotheke.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, im Moment 21 bis 22 Grad in Berlin, 24 könnte es heute noch werden, Frankfurt an der Oder meldet 22 Grad. Im Moment, es bleibt wechselhaft heute Nachmittag, viel Wolken, nur wenig Sonne, im Süden vor allem kann es Schauer und auch mal ein Gewitter geben, starkböiger Südwestwind herrscht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest ein Baustellenstau 30 Minuten plus und in der Gegenrichtung Dreieck Werder Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 20 Minuten. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Neuruppin Süd und Fähr Berlin Stau nach einem Unfall. Im weiteren Verlauf Richtung Berlin zwischen Kremmen und Dreieck Havelland Behinderungen nach einem weiteren Unfall. Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Fähr Berlin und Neuruppin Süd. Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle und zwar auf der linken Spur Richtung Hamburg. Und die B96 Berlin-Fürstenberg ist zwischen Bieselheiderweg in Frohnau und Hohenneuendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie aktuell vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg, der A113 stadtauswärts bis Schönefeld-Nord, der B2 vor Malchow und in Friedrichshain und Treptow rund um die Elsenbrücke. Wichtiger Hinweis zur Brücke an der Wuhlheide, die Verbindung Treskoallee, Edisonstraße wird wohl erst gegen 18 Uhr freigegeben, die Verbindung Rummelsburger und an der Wuhlheide ab 21 Uhr. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
20 Minuten nach 2. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Die Berliner Charité hat eine Tochter namens CFM. Die ist unter anderem für Krankentransporte zuständig, Reinigung und für die Sicherheit. Die Angestellten dieser Tochter verdienten aber weniger Geld als die Kollegen der Charité. Das ändert sich jetzt. Die Nachrichten Werner Schoninger.
Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Außerdem soll er in sozialen Medien angekündigt haben, einen Anschlag auf den Kölner Weihnachtsmarkt im Dezember zu verüben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft hat der Jugendliche die deutsche Staatsangehörigkeit. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahresende nicht wächst. Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde noch ein leichtes Plus von 0,2% vorhergesagt. Als Grund wird vor allem die Unsicherheit in der US-Politik genannt, so sei die Entwicklung der Zölle nicht absehbar. Es treffe gerade die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von knapp 1%. Hintergrund sind die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew wurden laut Behörden mindestens 3 Menschen getötet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Russland griff nach ukrainischen Angaben in der Nacht mit über 400 Kamikaze-Drohnen an. Außerdem mit 45 Raketen und Marschflugkörpern. Der Großteil des Luftangriffs sei abgewehrt worden, heißt es, durch Flugabwehrsysteme und den Einsatz von Störsignalen. Allerdings habe es auch 13 Treffer gegeben. Besonders die Hauptstadt Kiew stand im Fokus des russischen Angriffs. Eine Drohne riss hier ein Loch in ein 16-stöckiges Wohnhaus. Die U-Bahn-Strecke über den Fluss Dnipro wurde beschädigt und außer Betrieb gesetzt. Offenbar wurde auch die Energieinfrastruktur der Hauptstadt beschädigt. In einigen tausend Wohnungen fiel am Morgen der Strom aus. Russland griff auch die Städte Lutsk und Ternopil in der westlichen Ukraine an, außerdem die Stadt Tschernihiw im Norden.
Wer über Pfingsten verreisen will, muss sich auf Staus einstellen. Die Autobahngesellschaft geht davon aus, dass die Straßen insbesondere heute und morgen Vormittag voll werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Besonders belastet dürften laut ADAC die A10, 11 und 12 sein. Auch in Richtung der klassischen Urlaubsziele wie Ostsee und Alpen wird viel Verkehr erwartet. Die Tage vor und nach Pfingsten zählen zu den staureichsten des Jahres, zumal in Berlin und Brandenburg am Dienstag noch schulfrei ist. Auch die Züge werden voll. Die Bahn meldet, dass die Buchungslage für Pfingsten deutlich über der des Vorjahres liegt. Daher sollten Sitzplätze reserviert werden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne. Im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, stark böiger Südwestwind. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 22 und in Friedrichshagen 21 Grad, in Fürstenberg-Havel 16 und in Ruhland 23 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Und auch am Sonntag wechselhaft, dabei noch etwas kühler. Die Zeit 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Stiftung Zurückgeben. Der Name ist Auftrag. Vor 30 Jahren wurde die Stiftung gegründet, um Kunst- und Alltagsgegenstände aus ehemals jüdischem Besitz an die rechtmäßigen Erben zurückzugeben oder, sofern nicht möglich, aus dem Erlös jüdische Künstlerinnen und Wissenschaftler zu fördern. Wie lässt sich aber die Herkunft von geraubtem jüdischem Besitz heute noch nachweisen? Und was geht das heutige Erbinnen und Erben oder auch Antiquitätensammler an? Darüber hat rbb24-Redakteurin Ursula Voss-Henrich mit der Stiftungsvorsitzenden Sharon Adler gesprochen.
Vis-à-vis.
Frau Adler, 30 Jahre Stiftung zurückgeben. Was feiern Sie da im Besonderen? Was ist Ihnen da besonders wichtig?
30 Jahre Stiftung zurückgeben, Stiftung zur Förderung jüdischer Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Das ist tatsächlich schon für so eine eigentlich relativ kleine Stiftung, die nur ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht, doch eine große Leistung, auch mit einem kleinen Kapital. Das ist tatsächlich schon eine Leistung und das muss natürlich auch gefeiert werden.
Ja, zum 30. Jubiläum haben Sie ja im Abgeordnetenhaus Berlin eine Ausstellung über die Stiftung Zurückgeben eröffnet. Und das ist eine Ausstellung, die vor allem eben dokumentiert, welche Projekte und welche jüdischen Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen in diesen 30 Jahren gefördert wurden. Das sind Buchprojekte, Kunstinstallationen, Musikaufführungen, historische Forschung. Gibt es da Arbeiten, die Sie besonders bemerkenswert finden oder die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Also im Prinzip spricht mich beinahe jedes der geförderten Projekte an tatsächlich, weil jedes auf seine Art eine ganze eigene jüdische Lebenswelt einer in Deutschland lebenden Jüdin spiegelt. Zum Beispiel ist das ein Projekt der Historikerin Jael Geis, die auch hier in Berlin lebt und die sich beschäftigt hat mit der Situation von Überlebenden nach 1945 im Arbeitsleben. Sie hat dazu ein Buch publiziert, Arbeiten nach der Shoah. Und da ging es tatsächlich um die Zerstörung der beruflichen und wirtschaftlichen Existenzen von Jüdinnen während der NS-Zeit. Und nach 1945 war es ja so, dass sich genau auch diese Frauen nicht wieder in ihre alte Position zurückversetzen konnten. Viele konnten ihre beruflichen Ausbildungen oder Studien gar nicht betreiben.
Das heißt, es werden jüdische Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen von der Stiftung gefördert, die sich aber auch gezielt mit jüdischem Leben in Deutschland befassen.
Es werden im Speziellen Frauen aus unterschiedlichen Bereichen und auch Genres gefördert, also Kultur-, Sozialwissenschaftlerinnen, Filmemacherinnen, Musikschaffende, Dramaturginnen. Und man muss halt auch sagen, das Thema Shoah steht jetzt vielleicht nicht so als Headline über dem Projekt, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man eigentlich schon, dass es eine Auseinandersetzung mit der eigenen familienbiografischen Auswirkung auch der Shoah-Erfahrungen innerhalb der eigenen Familie auch auf die zweite und dritte Generation ist, womit sich die Stipendiatinnen in ihren ganz unterschiedlichen Projekten beschäftigen. Ein Beispiel wäre die in Berlin lebende israelische Künstlerin und Filmemacherin Anat Manor, die einen Dokumentarfilm gemacht hat mit dem Titel ID, israelisch-deutsche Partnerschaften. Und da geht es tatsächlich eben um diese Zweierbeziehungen. Also die eine Seite ist jüdisch, schrägstrich israelisch, und die andere ist deutsch und nicht jüdisch. Gerade heute sind ja viele Israelis in Berlin schon seit einigen Jahren und haben hier auch eine sehr große Kulturszene aufgemacht und bringen da auch eine ganz neue Perspektive nach Berlin. Und man darf aber nicht vergessen, dass auch viele aus dieser Gruppe auch familienbiografische auch Wurzeln haben hier in dieser Stadt und sich hier vielleicht auch erstmals wieder mit ihrer Familiengeschichte vor der NS-Zeit beschäftigen.
Bisher wurden 200 Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen von der Stiftung unterstützt. Und jetzt ist ja auch so eine Zeit, nach 30 Jahren vielleicht so eine kleine Bilanz zu ziehen und zurückzugucken und vielleicht auch auf die Anfänge zu gucken. Wie waren denn die Anfänge? Das hat ja eine Geschichte, die mit einer Person verbunden ist, und die heißt Hilde Schramm.
Ich war damals noch nicht dabei. Ich kann nur sagen, es war eine Gruppe jüdischer und nichtjüdischer Frauen gemeinsam, die die Idee zur Gründung der Stiftung zurückgegeben hatte. Eine der Gründerinnen ist Hilde Schramm, die Gemälde geerbt hat aus dem Besitz ihres Vaters, von dem sie ausgehen musste, dass diese Gemälde unrechtmäßig Juden und Jüdinnen geraubt worden sind. Sie hat die Gemälde verkauft. Sie hat damit den Grundstock der Stiftung zurückgegeben, etabliert, und das war dann die Basis für die Vergabe von Stipendien bereits im Jahr 1995.
Das ist die kurze, knappe Gründungsgeschichte, genau. Und die Idee war ja immer, genau diesen Gedanken des Zurückgebens weiterzuführen. Nun haben wir 2025, 80 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus. Was heißt das denn jetzt, wenn man das verkürzt auf das Stichwort Nazi-Erbe bringt? Es ist immer schwieriger, auch wirklich zu ermitteln, woher kommt denn vielleicht ein Erbstück. Wie gehen Sie in Ihrer Arbeit damit um?
Bei der Fülle von geraubtem jüdischem Eigentum, was systematisch in dieser Zeit Juden und Jüdinnen weggenommen wurde, diese gesamten Güter vom Löffel bis zum Tischtuch, über die Schreibmaschine bis zur Kamera, Alles ist tatsächlich in nichtjüdische deutsche Haushalte gesickert und über ganz Europa natürlich verteilt. Wir sprechen, und das ist mir persönlich aber wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir eben nicht nur über Kunstwerke sprechen, dass wir nicht nur darüber sprechen, dass es Dinge waren von hohem monetären Wert, sondern eben um diese Dinge des alltäglichen Gebrauchs, die natürlich auch einen emotionalen Wert darstellen.
Aber oft ist es den Besitzenden gar nicht unbedingt bewusst, was sie da in der Hand haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich aus dem Erbe von Großmutter, Großvater, Schränke, Besteck, Bücher, was immer erbe, da ist ja kein Aufkleber dran.
Das ist richtig, aber ich denke, man kann schon selber auch in der eigenen Familiengeschichte mal so ein bisschen nachforschen. Es gibt ja vielleicht das ein oder andere Familienalbum, und vielleicht tauchte da das Schmuckstück eben plötzlich auf und war vorher nicht da. Oder man weiß eben einfach, dass die Familie in dieser Zeit, von der wir hier sprechen, nicht viel Geld hatte, und plötzlich waren dann aber eben Möbelstücke vorhanden. Oder eben doch ein Flügelklavier, wo aber niemand Klavier eigentlich gespielt hat. Woher stammten denn diese Gegenstände? Ich denke schon, man muss sich da ein bisschen Mühe machen. Und ich denke auch, dass es sich viele auch zu einfach machen. Dass viele einfach nicht genau hingucken, woher hatten denn meine Urgroßeltern genau auch diese Taschenuhr, wo ein Monogramm vielleicht drauf zu sehen ist, was aber niemandem in der Familie zuzuordnen ist. Also man kann schon doch ein bisschen auch Detektivarbeit in der eigenen Familie betreiben.
Jetzt, nach so vielen Jahren, droht da nicht die Gefahr, dass das auch in Vergessenheit gerät, weil die Objekte immer schwieriger zuzuordnen sind, weil vielleicht auch so ein Bewusstsein in der vierten Generation gar nicht mehr so da ist. Was bedeutet das für Ihre Arbeit, für die Stiftung?
Also erstmal, es ist natürlich sehr, sehr spät tatsächlich. Also wie will ich denn heute noch tatsächlich eine Spur einer Kette mit Anhänger zurückverfolgen zu einer jüdischen Familie? Und das ist aber eben auch ein Zweig der Stiftung zurückgeben. Es kommen mehr und mehr Menschen genau dieser dritten und vierten Generation heute auf uns zu und fragen uns, die Stiftung zurückgeben, können Sie uns helfen? Ich weiß, weil es eigentlich ein offenes Familiengeheimnis war, dass wir hier Dinge in unserem Besitz haben, die uns niemals gehört haben, die Juden und Jüdinnen gehört haben. Können Sie uns dabei helfen? Na, das ist natürlich sehr schwierig. Die Stiftung zurückgeben wird nicht gefördert. Wir tun aber unser Bestes. Und ich sage dann diesen Menschen immer, bitte behalten Sie das. Verkaufen Sie das bitte nicht. Behalten Sie es und sprechen darüber. Sprechen Sie darüber zu Weihnachten, Neujahr, bei allen Familienfesten. Machen Sie das in Ihrer eigenen Geschichte publik und machen Sie das zu einem Teil Ihrer Familiengeschichte. Weil das ist das, was wichtig ist, was mir persönlich wichtig ist. Das ist ein ganz aktiver Akt des Sichtbarmachens und des Nichtzulassens, dass etwas vergessen wird, was nicht vergessen werden darf.
Es geht sicher um Dinge, die man im Haushalt, die man in einem Erbe findet, aber es geht vielleicht ja auch um Dinge, die man auf einem Trödelmarkt findet oder im Antiquitätenladen. Was tun, wenn ich auf der Suche nach einer hübschen, ich sag mal, Silberschale bin und viele Fragezeichen habe?
Also erstmal liegt es ja im Prinzip in der Verantwortung der HändlerInnen. Die Leute wissen schon, woher diese Objekte stammen. Wenn Sie jetzt als Privatperson auf den Trödelmarkt gehen und sehen eine hübsche Vase oder eine Silberschale und denken sich so, das könnte gut aus der Zeit zwischen 1915 bis 1930 stammen, auch da würde ich sagen, kaufen Sie das, sonst kauft es jemand anders, weil Sie sind diejenige Person, die sich genau diese Gedanken machen und stellen die vielleicht irgendwo schön hin und Sie können vielleicht im Freundeskreis oder Familienkreis genau auch über Ihre Gedanken sprechen. Mensch, also eigentlich könnte diese Schale aus ehemals jüdischem Besitz stammen.
Gibt es auch ein persönliches Anliegen bei Ihrer Arbeit für diese Stiftung oder bei Ihrem ehrenamtlichen Engagement als Enkelin und Urenkelin von Shoah-Überlebenden und Ermordeten?
Ganz bestimmt. Also es ist tatsächlich auch immer ein persönliches Motiv dabei, sich zu engagieren. Erstens wurde ich von der Stiftung zurückgeben auch zweimal im Laufe der Jahre gefördert mit meinen Projekten, die ich eingereicht habe. Aber es ist eben auch so, dass ich in meiner eigenen Familiengeschichte gesehen habe, dass die Frauen in meiner Familie ihre Berufswünsche nicht realisieren konnten. Das war eben tatsächlich nicht möglich. Und ich denke, das ist auch etwas, was mich an der Stelle geprägt hat, weil das ein Unrecht ist, was ich an dieser Stelle erfahren habe, wo ich gesehen habe, dass auch im späteren Leben meine Familienangehörigen dann Berufe ergreifen mussten, die jetzt nicht unbedingt ihr Wunschberuf war, aber aus dem einfachen Grund, weil sie eben ihre Ausbildungen nicht beenden konnten, sondern eben erst später in ihrem Leben dazu kamen.
Frau Adler, was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre für die Stiftung zurückgeben?
Eine institutionelle Förderung, damit endlich unsere Arbeit auf feste Füße gestellt werden kann und natürlich auch viel mehr Spenden und viel mehr Aufmerksamkeit tatsächlich eben auch für dieses Thema.
Sharon Adler, Fotografin, Journalistin und ehrenamtliche Vorsitzende der Stiftung zurückgeben. Ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Mit Sharon Adler hat RBB24-Redakteurin Ursula Voss-Henrich gesprochen. Die Ausstellung über die Stiftung zurückgeben können Sie noch bis zum 11. Juli im Berliner Abgeordnetenhaus besuchen, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Staus und Verzögerungen in Brandenburg. Westliche A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest 30 Minuten. Richtung Dreieck-Werder zwischen Potsdam-Nord und Vöben 20 Minuten. Östliche A10 Richtung Dreieck-Spreeau vor Freienbrink 10 Minuten. A13 Richtung Berlin am Dreieck Spreewald 10 Minuten. Und A24 Richtung Berlin zwischen Neuruppin und Neuruppin-Süd 15 Minuten. Die B96 Berlin-Fürstenberg ist zwischen Bieselheiderweg in Frohnau und Hohenneuendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie aktuell vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg und auf der A113 stadtauswärts bis Schönefeld Nord. Staupunkte in der Innenstadt rund ums Hallische Tor und Blücherplatz wegen des Karnevals der Kulturen, Schlesisches Tor und Elsenbrücke, Rudolf-Rühl-Allee, Hermann- und Karl-Marx-Straße und stadtauswärts Prenzlauer Promenade, Malchua und Ahrensfelder Chaussee. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße gesperrt bis Anfang Dezember. Auf den Umfahrungen Stau. Kommen Sie gut durch.
14.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, schönen guten Tag. Charité Facility Management, kurz CFM, heißt eine Tochtergesellschaft der Klinik. Die erledigt alles Nicht-Medizinische, sauber machen, transportieren, sichern. Die CFM-Angestellten verdienen noch weitere 4,5 Jahre weniger Geld als ihre Charité-Kollegen. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus der schwarz-roten Koalition sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher gab es dazu jeden Monat etwa 1.000 Visa. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familien nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Die linken Abgeordnete Bünger warf Dobrindt vor, die Betroffenen in die Illegalität zu treiben, da er die letzten legalen Wege für Schutzsuchende abschaffe. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Baumann warf Dobrindt vor, die Wähler zu täuschen, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde.
In Deutschland sind in diesem Jahr bislang deutlich weniger Asylanträge gestellt worden als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg vorgelegt hat. Insgesamt seien bis Ende Mai knapp 63.000 Anträge gestellt worden, fast die Hälfte weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Im Vergleich der Herkunftsländer seien knapp 22% aller Anträge von Menschen aus Syrien gestellt worden, gefolgt von Menschen aus Afghanistan und der Türkei. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Bundesnetzagentur in Bonn hat erste Ergebnisse zur Messung der Mobilfunkversorgung in Deutschland vorgelegt. Dabei waren Handynutzer aufgefordert, der Bundesnetzagentur mithilfe einer App Funklöcher zu melden. Die Ergebnisse fließen in eine interaktive Karte ein. Vom Sitz der Behörde in Bonn, Sebastian Tittelbach.
In der Zeit zwischen Ende Mai und Anfang Juni haben mehr als 150.000 Nutzer die Funkloch-App der Bundesnetzagentur genutzt. Das Ergebnis sind rund 145 Millionen neue Messpunkte, also Angaben, wie gut der Handyempfang am jeweiligen Ort ist. Besonders stark war der Rücklauf aus NRW, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bei rund 98% der Messpunkte gab es 4G oder sogar 5G-Empfang. Die übrigen 2% entfallen auf langsame 2G-Verbindungen und echte Funklöcher. Die Messwoche soll künftig einmal im Jahr stattfinden, auch um zu überprüfen, ob die Anbieter den rechtlichen Auflagen nachkommen und ihre Netze ausbauen.
Der Naturschutzbund Deutschland fordert, Nord- und Ostsee besser zu schützen. Der Zustand beider Meere sei besorgniserregend, sagte ein Sprecher in Berlin. Meere würden große Mengen Kohlendioxid speichern und seien Orte der Erholung. Um das zu erhalten, müsse es ein nationales Sofortprogramm zum Meeresschutz geben. Es gelte, Salzwiesen und Seegraswiesen wiederherzustellen. Außerdem müssten artenreiche Riffe erhalten werden, um dem Verlust der Biodiversität entgegenzuwirken. Am Sonntag ist der internationale Tag des Meeres. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne, im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, stark böiger Südwestwind. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 23 und in Marzahn 20 Grad, in Wittstock-Dosse 17 und in Guteborn 24 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad und auch am Sonntag wechselhaft, dabei etwas kühler. Die Zeit 14.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Deutschland ist eine Exportnation, das hat viele Jahre Wohlstand gebracht, aber auch anfällig für externe Störfaktoren gemacht. Die Weltwirtschaft ist im Umbruch und die deutsche Wirtschaft im Abbruch. Die Exporte sanken im April wieder um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Vor allem der eskalierende Zollstreit mit den USA bremst. Die Ausfuhren ins Trump-Land brachen um 6,3% ein. Und der ganz große Zollhammer, der schwebt noch über der Europäischen Union. Das habe ich mit Stefan Wolf eingeordnet aus der ARD-Finanzredaktion. Dieser drastische Rückgang, ist der nur auf Trumps Zölle zurückzuführen?
Nicht nur, aber hauptsächlich. Die USA sind nach wie vor wichtigster Handelspartner der Deutschen gewesen. Dort gingen die meisten Exporte hin, auch im April, auch nach diesem Rückgang. Und natürlich ist die weltweite Nachfrage nach deutschen Waren und Gütern wegen der weltwirtschaftlichen Schwäche zurückgegangen. Aber die Zölle spielen da schon eine ganz entscheidende Rolle, was man ja auch sieht, wenn man das Ganze mal vergleicht. In den ersten drei Monaten des Jahres hat die Angst vor den Zöllen dazu geführt, dass die Bestellungen zugenommen haben. Man wollte also die Zölle umgehen. Nun ist man in die andere Phase übergegangen, dass man sich mit den Bestellungen eher zurückhält.
Gestern deutete Trump gegenüber Friedrich Merz an, er werde sich handelseinig mit der Europäischen Union. Beruhigt das Unternehmen und den Finanzmarkt?
Nicht so wirklich, wenn man sieht, wie erratisch, wie sprunghaft die Zollpolitik von Trump ja ist. Aus heiterem Himmel hatte er zu Beginn der Woche hohe Zölle auf Aluminium und Stahl nochmal angekündigt. Er hat die Zölle da verdoppelt, quasi aus heiterem Himmel. Man kann also sich auf dieses Wort, man werde schon irgendwie sich handelseinig werden, nicht wirklich Vertrauen entgegenbringen. Und das ist das, was eben ganz groß beunruhigt.
Und selbst wenn man sich tatsächlich handelseinig wird, ein Deal nach dem Gusto von Donald Trump hieß doch in den USA produzieren. Wäre das nicht wieder schlecht für die deutsche Industrie?
Das ist vor allen Dingen schlecht für den Wettbewerb auch in den USA, denn letztendlich lebt ja zum Beispiel die Autoindustrie davon, dass günstige Teile und ganze Autos zum Beispiel aus Mexiko kommen, wo die Löhne deutlich niedriger sind. Auch in Kanada wird nicht so teuer produziert wie in den USA, wichtiges Zulieferland zum Beispiel eben für die Autoindustrie. Und dann muss man sich eben überlegen, werden die USA in der Lage sein, werden auch deutsche Firmen, die sich in den USA niederlassen, in der Lage sein, ihre Waren und Güter konkurrenzfähig zu produzieren. Das mag bei Autos vielleicht gerade so noch hinkommen, bei Smartphones ist das schon etwas schwieriger.
Die Weltwirtschaft im Umbruch, haben wir gesagt, bedeutet das, es rächt sich jetzt die Fokussierung der deutschen Wirtschaft auf Exporte?
Ja, wenn man das will, kann man das natürlich so sehen. Deutschlands Wirtschaftsmotor Nummer eins ist nach wie vor der Export. Dafür hat man auch durchaus die eigene Bevölkerung vernachlässigt, indem die Kaufkraft nicht so angezogen hat, wie der Wohlstand gewachsen ist durch diese Exporte. Es ist einfach so, dass die Welt eine wirtschaftliche Schwäche derzeit durchläuft und die Karten neu gemischt werden. Und wenn man sich anschaut, die Globalisierung war ja seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine Erfolgsgeschichte. Man hat quasi sich die Arbeit geteilt, hat dort produziert, wo es günstig war und so weltweit eigentlich den Wohlstand erhöht. Das ist jetzt erst einmal in Frage gestellt, obsolet und schlägt dann natürlich voll auf die deutsche Wirtschaft durch.
Was hilft da jetzt verstärkt andere Handelspartner in der Welt adressieren oder den Konsum im eigenen Land ankurbeln?
Es ist beides eine Möglichkeit. Die EU, aber auch Deutschland insbesondere, ist ja schon dabei, sich neue Handelspartner zu erschließen. In Ostasien entsteht eine sehr starke Autozuliefererindustrie zum Beispiel. Da möchte man natürlich als deutsches Unternehmen ein Stück von dem Kuchen abhaben. Es gibt Handelsabkommen mit dem Mercosur, das heißt mit den lateinamerikanischen Staaten. Die Fühler sind auch in die Ostasien-Pazifik-Region ausgerichtet, was neue Handelsabkommen anbelangt. Das ist sicherlich ein Weg, um letztendlich die USA so ein bisschen zu kompensieren. Aber endgültig gelingen kann das natürlich nicht, wenn man sieht, 30% des weltweiten Konsums findet in den USA statt. Und auf diese 30% möchte man natürlich nicht verzichten.
Trotz alledem rechnet die Bundesbank heute für 2026 mit leichter Erholung der deutschen Wirtschaft, plus 0,7%. Ist das sowas wie Pfeifen im dunklen Zollwald?
Das zeigt die große Verunsicherung, der man momentan ausgesetzt ist. Denn die Bundesbank hat ja für dieses Jahr auch gesagt, dass die Wirtschaft eher stagnieren wird, während zum Beispiel der Internationale Währungsfonds von einem Wachstum ausgeht und die deutsche Wirtschaft ja auch in den ersten drei Monaten des Jahres leicht gewachsen ist. Auch das war eine handfeste Überraschung. Es kommt jetzt sehr viel darauf an, wie die Politik agiert, wie sie Deutschland fit macht für die Zukunft und die Wirtschaft sich neu aufstellen kann.
Erläuterungen von Stefan Wolf aus der ARD Finanzredaktion. Zum Rückgang der deutschen Exporte und der angespannten Situation rund um Trumps Zollpläne. Die DLRG meldete für 2024 einen dramatischen Höchststand. 411 Menschen sind in Deutschlands Gewässern ertrunken, 31 mehr als im Vorjahr. Besonders Kinder fühlen sich vom Wasser magisch angezogen. Ein kurzer, unaufmerksamer Augenblick der Eltern kann lebensgefährliche Folgen haben. Daher sensibilisiert die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft wieder für die tödlichen Gefahren, berichtet rbb-Gesund-Reporterin Sibylle Seitz.
Fast jedes zweite Badeunglück hat sich im vergangenen Jahr in den drei Sommermonaten ab Juni ereignet. Allein im heißen August ertranken 80 Menschen, so die DLRG. Ertrinken kann in Sekunden passieren. Vor allem für Kinder im Krabbelalter spielt es dabei keine Rolle, wie tief das Wasser ist. Es reiche schon eine Pfütze, warnt Matthias Stoll, Bereichsleiter Ausbildung und Prävention in der DLRG-Bundesgeschäftsstelle.
Vom Ertrinken spricht man immer, sobald Wasser in die Lunge gerät und der Atemprozess da nicht mehr stattfinden kann. Von daher gilt das halt gerade auch für kleine Kinder, Babys im Krabbelalter. Die können in der Pfütze ertrinken, sobald das Gesicht ins Wasser oder unter Wasser kommt.
Jüngst vor drei Wochen ertrank in Bayern ein dreijähriger Junge, weil er unbemerkt auf das Nachbargrundstück lief und dort in den Pool fiel.
Das Richtige ist einfach tatsächlich, die Kinder immer im Auge zu behalten. Das ist mal so der eine Sicherheitstipp. Und die zweite Variante ist, gerade auf dem eigenen Grundstück immer dafür zu sorgen, dass Wasserflächen, egal ob das nur Regentonnen, große Kübel sind, wo Wasser steht, der private Pool oder das Planschbecken, nie frei zugänglich sind. Und gerade bei Planschbecken im Sommer, wenn es kleinere sind, einfach jeden Abend ausleeren, dass es nicht über Nacht ist, oder auch mal den Nachbarn Bescheid sagen, und da steht jetzt gerade ein mobiler Pool oder ein Planschbecken, dass die ihre Kinder auch im Blick haben. Gerade so über einen Zaun durch die Hecke ist mal schnell ein Kind durch, wenn es da was Spannendes sieht, und dann kann das in der Tat sehr schnell gehen. Und das sind mit 1, 2 Sicherheitstipps ist das sehr schnell vermeidbar.
Das gilt auch für den Naturteich, der im Umfeld von Kindern oder Nichtschwimmern eingezäunt oder mit Kameras überwacht werden sollte, die im Notfall einen Alarm auslösen. Passiert doch das Unglück, umgehend das Kind an die Wasseroberfläche holen und dann?
Notruf absetzen, 112 anrufen, wenn keine Atmung mehr vorhanden ist, Atemspende, falls es notwendig ist, Herz-Lungen-Wiederbelebung, ist mal alleine unterwegs, laut Hilfe rufen und immer als erstes möglichst schnell 112 anrufen, Notruf absetzen, und im Zweifelsfall kriegt man dort dann auch erklärt, was man machen muss.
Unterstützen können auch Schwimmflügel, weil sie Auftrieb geben, sagt Matthias Stoll. Auch eine Schwimmweste eignet sich gut.
Weil die sitzt enger am Körper, die kann man mit einem Reißverschluss und Clips zumachen. Und trotzdem gilt da immer noch, die Kinder in der Aufsicht haben, weil das sind nur Auftriebshilfen. Alles andere wären richtige Rettungswesten mit einem Kragen, dass der Kopf auch bei bewusstlosen Personen über Wasser bleibt. Und damit kann man sich eigentlich fast gar nicht mehr im Wasser bewegen. Und dann hat man auch keinen Spaß und kann das Element Wasser nicht richtig erleben und nutzen. Auftriebshilfen, ja, kann man nutzen, Auftriebswesten, aber das ersetzt auf keinen Fall, dass Kinder immer unter Aufsicht bleiben. Und gerade wenn es nicht Schwimmer sind, muss man immer in der Armreichweite da bleiben, in der Nähe, dass man sofort zupacken kann, wenn irgendwas ist.
Unter den 411 Todesfällen im vergangenen Jahr waren 14 Kinder unter 10. Mindestens 8 von ihnen waren höchstens 5 Jahre alt. Letztendlich bedeutet Wasser in der Nähe von Kindern, dass diese wirklich keine Sekunde aus den Augen gelassen werden dürfen.
Warnungen aus der rbb-Redaktion Gesund von Sibylle Seitz.
rbb 24 Inforadio Kultur.
Sie sind die Meinung, das war spitze. Ältere werden sofort wissen, wovon ich rede. Von Dalli Dalli natürlich, der Unterhaltungsshow mit dem legendären Hans Rosenthal. Der moderierte die ZDF-Show von 1971 bis 86. Sie war Kult. In diesem Jahr wäre der Entertainer, der den Holocaust versteckt in Berlin überlebte, 100 Jahre alt geworden. Dazu liefern die Golden Gorkies, das ist ein Laienschauspielensemble 60+, am Maxim Gorki Theater ihr neues Projekt. Und das heißt gleich doppelt so lang, nämlich Dalli Dalli, Dalli Dalli. Heute Abend ist Premiere. Von den Proben berichtet Theaterkritikerin Barbara Behrendt.
Eine Gruppe älterer Damen und Herren stimmt schwelgerisch in das geflügelte Wort aus Strauß' Fledermaus ein. Glücklich ist, wer vergisst. Das ist an diesem Abend allerdings bitter ironisch gemeint. Denn es geht den Golden Gorkies, den gut 15 nicht professionellen SpielerInnen zwischen 60 und 90, darum, an das Vergessene, das Verdrängte zu erinnern. Zum Beispiel an die Taten des eigenen Vaters bei der SS, über die der Sohn durch ein Foto erfährt.
Darauf trägt er einen silbernen Totenkopf und grinst. Dieses Bild kommt mir immer wieder in Erinnerung, wenn ich an Väter denke, und deshalb bin ich nie einer geworden.
Aber auch an die Vietnamkrieg-Proteste, die Fremdenfeindlichkeit im Deutschland der 80er Jahre, die vielen AIDS-Toten. Das klingt nach schwerer Kost, doch präsentiert werden die Erinnerungen im Rahmen der berühmtesten Unterhaltungsshow der Nachkriegsgeschichte, Dalli Dalli. Der Regisseur Ron Rosenberg liest die Begrüßungsworte des ikonischen Showmasters Hans Rosenthal.
Guten Abend, liebe Zuschauer, hier im Studio Berlin des Zweiten Deutschen Fernsehens. Dalli Dalli heißt unser Spiel für Schnelldenker.
Dann üben sich die SpielerInnen im Eierlauf und im Aufzählen von Gute-Nacht-Liedern. Wundern sich aber auch über diesen jüdischen Unterhaltungskünstler, der mit Fernsehleuten aus dem Dritten Reich auftat. Dieses Spannungsfeld zwischen legitimer Unterhaltung und Verdrängungsmechanismen in Bundesrepublik und DDR interessiert den Regisseur.
Hans Rosenthal hat ganz gewiss nicht vorgehabt, irgendwelche Diskurse zu verhindern. Trotzdem ist er Teil eines Betriebes, der ganz klar Menschen ablenken möchte vom Alltag.
Mit den Golden Gorkies hat Rosenberg bereits Stücke über Sexualität und das Sterben inszeniert. Oder auch zu Billie Eilish. Doch gegründet hat sich dieser älteste Spielclub Deutschlands 2009 ohne Regie und entwickelt seine Stücke selbst. Auch diesmal, sagt Gründungsmitglied Johannes Storks, hat ihn das Thema bewegt.
Weil mein Lebensthema eben dieses ewige Verschweigen ist. Und das passiert in allen Epochen, also Cum-Ex, AIDS, Krise. Aber immer wurde alles totgeschwiegen.
Der kleine Lichtsaal des Theaters bietet gerade genug Platz für ein Talkshow-Podium mit intimem Bekenntnischarakter. Im Entstehen werden aber, so Storks, die eigenen Bekenntnisse weniger wichtig als das, was man von den anderen lernt. Sein Gründungskollege Bernd Ocker-Hölters bringt es auf den Punkt.
Diese Altersgruppe hat noch viel zu sagen, will noch gesehen werden.
Und Ron Rosenberg lernt als jüngerer Mensch vom Ensemble eine besondere Fähigkeit.
Und ich mag, dass sie das auf eine Art und Weise tun können, die nicht mehr über Leistung funktioniert, sondern über Hingabe.
Dalli Dalli, Dalli Dalli oder kein Komma, kein Punkt. So heißt das Stück der Golden Gorkies. Heute und morgen am Maxim Gorki Theater, leider aber ausverkauft. Mit etwas Glück nur könnte es Restkarten an der Abendkasse geben.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Sparen bei der Kultur. Massive Kürzungen bedrohen Berlins musikalische Vielfalt. Von der freien Szene bis zu den großen Bühnen. Gefährdet das Berlins Status als Musikmetropole? Wie soll es weitergehen mit Chören, Orchestern und Clubs? Darüber diskutiert Harald Asel mit der neuen Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und weiteren Gästen. Am kommenden Dienstag um 18 Uhr im Humboldt-Forum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Irina Grabowski ist ins Studio gekommen, Schichtwechsel, sie löst mich ab. Was hast du im Gepäck, Irina?
zwei Typen. Donald Trump und Elon Musk. Ja, ja. Und da schauen wir uns, bis vor wenigen Tagen waren die beiden ja noch beste Freunde. Jetzt überziehen sie sich gegenseitig mit Vorwürfen. Das ist gestern passiert, als Friedrich Merzer so friedlich im Oval Office saß. Musk hat ja auf seinem Kurznachrichtendienst X sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump befürwortet. Und wir schauen uns das nochmal an mit unserer Korrespondentin in Washington, allerdings dann in ungefähr einer Stunde.
Ist es nicht eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden Männern, die so dermaßen zerplatzt? Irina Grabowski, also hier im Inforadio, ich sage tschüss, bis die Tage.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jetzt mit Jürgen Buch.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zur Bergung eines Fahrzeugs ist die Autobahn zwischen Rangsdorf und Genshagen gesperrt. Staus und Verzögerungen in Brandenburg. Westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lees 30 Minuten. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam-Nord und Höben 20 Minuten. Und A13 Richtung Berlin am Dreieck Spreewald 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg und auf der A113 stadtauswärts bis Schönefeld Nord. Staupunkte in der Innenstadt sind rund um Hallisches Tor und Blücherplatz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem Schlesisches Tor und Elsenbrücke, Rudolf-Rühl-Allee, Hermann- und Karl-Marx-Straße sowie rund um die gesperrte Wollangstraße. Staus stadtauswärts gibt's auf Prenzlauer Promenade, Malchow und Ahrensfelder Chaussee. Ein Hinweis zur Brücke an der Wuhlheide. Die Verbindung Treskow-Allee Edison Straße wird gegen 18 Uhr freigegeben, die Verbindung Rummelsburger und an der Wuhlheide um 21 Uhr. Wir wünschen gute Fahrt.
Es ist 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Ja, wir können heute mal mit einer guten Nachricht beginnen, einer Erfolgsmeldung. Es kommt nicht so oft vor, es sei denn, es geht um den Sport. Aber heute geht es um einen Konflikt in der Berliner Charité, der sich länger hingezogen hatte und um Beschäftigte, die sonst nicht so im Fokus stehen. Die Nachrichten mit Jürgen Buch.
Der Tarifstreit an der Berliner Charité ist beendet. Damit gibt es jetzt nach wochenlangen Streiks eine Einigung. Die Beschäftigten des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Laurenz Thio, RBB Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Seit einer Ausgliederung in das Charité-Tochterunternehmen CFM im Jahr 2005 verdienen sie schlechter als Kolleginnen und Kollegen beim Mutterkonzern.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Er liegt gerade bei 12,82 Euro pro Stunde. Die beiden Parteien haben getrennte Anträge dazu eingebracht. Aus dem Hauptstadtstudio Tim Aßmann.
Ein zu niedriger Mindestlohn vertiefe Gräben im Land, so die Position der Grünen. Für die Linke ist der Mindestlohn in seiner jetzigen Form ein Armutslohn. Aus Sicht der AfD wäre eine Erhöhung auf 15 Euro völlig überzogen und wirtschaftlich desaströs. Die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro für notwendig, ist aber gegen eine Einflussnahme des Gesetzgebers. Auch CDU und CSU lehnen politische Vorgaben ab. Die Regierungskoalition aus Union und Sozialdemokraten will die Entscheidung über die Höhe weiterhin der unabhängigen Mindestlohnkommission überlassen. Sie ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt und stand in der Vergangenheit in der Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, einen zu niedrigen Satz beschlossen zu haben. Die Kommission hat